Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Fiese Monster, die einen verfolgen oder auch das Gefühl, ins Bodenlose zu fallen, sowas kann das Träumen ganz schön aufwühlend machen. Aber nicht, wenn man ein Klarträumer ist, denn der kann jeden Traum nach Belieben umgestalten. Um einen solchen Jungen, der das kann, geht es im neuen Kinderbuch von Bestsellerautor Markus Heitz. Und ob ihn etwa ein Albtraum auf diese Idee gebracht hat, ich bin gespannt. 5 Millionen Bücher hat Markus Heitz allein hier in Deutschland verkauft und damit gehört er zur Spitze unter den Bestseller-Autoren. Er beherrscht auch tatsächlich alle möglichen Genres, Science-Fiction, Fantasy, Kinderbuch. Insgesamt 60 Bücher hat er veröffentlicht und gerade ist ein neues für Kinder herausgekommen. Es heißt Die Traumgänger, Aufbruch nach Deseo. Und ich bin jetzt mit Markus Heitz in einem Studio in Saarbrücken verbunden, dort in der Nähe, nämlich in Homburg-Saar ist er zu Hause. Hallo, herzlich willkommen, Herr Heitz.
Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo, ich habe ausgeträumt, es kann losgehen.
Ich wollte gerade sagen, wissen Sie noch, was Sie heute Nacht geträumt haben?
Tatsächlich gehöre ich zu denen, die entweder gar nicht oder ganz wenig träumen. Ich weiß beim Aufwachen, dass ich geträumt habe, aber kann mich meistens nicht erinnern.
Geht mir auch so. Aber ist denn dieses Buch jetzt aus eigener Schlaferfahrung entstanden? Hatten Sie einen Albtraum und die Idee, dass man da doch vielleicht irgendwas machen können müsste selbst?
Tatsächlich war das so, dass ich geträumt hatte, das wusste ich noch beim Aufwachen und irgendwas erschien mir unlogisch in meinem eigenen Traum und daraufhin habe ich eingegriffen, weiß aber nicht mehr genau, was ich gemacht habe, aber ich dachte mir, das ist ja eigentlich, wäre ein cooler Ansatz, dass Leute eben, Heldinnen oder Helden, Träume verändern können und das war der Ansatz für die Traumgänger.
Und die Hauptfigur, der Finn, der hat ja diese Gabe, also er kann seine eigenen Träume beeinflussen, ist das denn was es tatsächlich gibt? Also die Traumforschung ist ja ziemlich breit angelegt und gibt es auch schon lange. Haben Sie sich da mal kundig gemacht?
Also das Phänomen des Klarträumens gibt es tatsächlich schon länger und es gibt auch verschiedene Tipps und Tricks, wie man angeblich Träume hervorrufen kann, auslösen kann und beim Träumen verändern kann. Also das ist ein Feld, das gerne untersucht und erforscht wird. Für mich war das eher im fantastischen Bereich, da ich ja überwiegend in der Fantastik zu Hause bin. Und das ist natürlich für ein Kinder- oder Jugendbuch halt eben perfekt, weil jedes Kind weiß erstens, was Träume sind. Da muss ich nichts erklären, was sehr wichtig ist, um leichter in das Geschehen reinzukommen. Und ich glaube, so ziemlich jeder, auch jeder Erwachsene hat sich mal gewünscht, bestimmte Dinge zu träumen oder sie verändern zu können. Ob das jetzt, man träumt von der Fußball- Europameisterschaft oder was auch immer. Ich glaube, das hat sich jeder schon gewünscht.
Also bei Ihnen dann in der Geschichte um Finn, da zeigt sich ja, dass das vielleicht gar nicht so gut ist, wenn man eben diese Traumwelten kontrollieren kann. Denn er gelangt ja dann in ganz fremde Welten, aus denen er auch gar nicht mehr so leicht zurückfindet. Da kommen schon auch so ein bisschen diese Horrorelemente wieder mit rein, die Sie ja auch gern bearbeiten.
Genau, was Finn eben nicht so auf dem Schirm hat, wie man sagen möchte, ist, es gibt Gesetze normalerweise in der Traumwelt, gegen die er verstößt. Dadurch, dass er eben ein Klarträumer ist und seine Träume verändern kann, finden das bestimmte Elemente nicht besonders prickelnd, wenn jemand in den Träumen herumfuscht. Und als er dann noch gefragt wird von einer Traumgestalt, ob er ihr helfen könnte, die Eltern zu finden, weil er eben auf der Suche nach der Eltern Träume verändern kann, dann erregt er natürlich Aufmerksamkeit von ganz düsteren Mächten. Ein bisschen Grusel gehört immer dazu, weil mir macht Grusel Spaß und den meisten Kids macht Grusel auch Spaß. Insofern war die Kombination für mich eigentlich ziemlich gut.
Und jetzt habe ich gelesen, dass der Traumgänger, das ist ja jetzt Teil 1 von einer dreiteiligen Reihe und 2 genau. Und 3 sind auch schon fertig. Heißt das, wenn Sie so eine Serie anfangen, dann schreiben Sie die eigentlich gleich durch und die wird dann eben nur häppchenweise veröffentlicht?
Also wer 1-2 Bücher von mir kennt oder nachschaut, sieht, dass die normalerweise mindestens 450 Seiten haben. Also ich schreibe gerne groß und ausführlich. Die Herausforderung war zum einen hier, mich tatsächlich nur auf knapp 140 Seiten zu beschränken, weil es bewusst einfachere Sprache ist und für Kids, die eigentlich nicht so Lust haben auf Lesen, aber die eben angelockt werden sollen. Also einfache Sprache, man kommt schnell ins Geschehen. Und natürlich war, wenn es heißt, wir machen 3 Bände, bin ich jemand, der gerne vorausplant. Also ich muss wissen, wenn ich den ersten Band anfange, was möchte ich verraten, was kommt im Mittelteil und wie endet das Ganze. Das gibt mir beim Schreiben natürlich viel mehr Sicherheit, weil ich weiß, wie es anfängt und wo ich hin möchte. Und ich muss dann beim Schreiben nicht ständig drüber nachdenken, was als nächstes passiert, wie die Gesetze sind, das baue ich alles im Vorfeld, das sogenannte Plotten. Also ich mache mir im Vorfeld über alles Gedanken, von der Handlung, über das Setting bis zu den verschiedenen Charakteren und dann kann ich loslegen. Das ist meine Art zu schreiben. Das heißt nicht, dass es die Art zu schreiben ist, aber ich finde das Strukturierte sehr entspannt für mich.
Und Sie schreiben ja, ich habe es schon gesagt, ganz unterschiedliche Genres, Fantasy, Horrorgeschichten, Krimis unter Pseudonym, da können wir ja später nochmal drüber reden, aber eben jetzt auch Kinderbücher. Ist denn da irgendwas davon schwieriger oder machen Sie irgendwas am liebsten oder machen Sie immer alles parallel?
Also, parallel läuft bei mir gar nichts. Tatsächlich ist ein Projekt nach dem anderen, einfach nur um mit dem Kopf in den verschiedenen Welten zu bleiben. Ich bin in verschiedenen Welten, aber vormittags zum Beispiel Kinderbuch und nachmittags historischer Horror oder sowas, das wäre auch für mich ein Tick zu viel. Da könnte ich die Welten nicht sozusagen im Griff halten, da ginge zu viel durcheinander. Also immer nur ein Projekt nach dem anderen, habe ich auch so einen gewissen Schreibplan. Mein Schreibplan ist gefüllt bis, jetzt muss ich kurz nachdenken, Anfang 2026. Bis dahin weiß ich schon, was ich schreiben möchte, welche Projekte da kommen. Und insofern kann ich da entspannt voranschreiben und komme da auch gut voran.
Also so frei ist dann das freie Schriftsteller-Dasein gar nicht, wenn Sie da so einen harten Arbeitsplan haben.
Es gehört tatsächlich, das unterschätzen vielleicht gerade Anfänger und Anfängerinnen, es gehört natürlich Disziplin dazu. Knallhart muss man so sagen. Man muss sich immer wieder mit Texten auseinandersetzen. Du musst im Zeitplan bleiben, wenn du Abgabetermine hast, was bei mir wiederum kein Problem ist, dank Planung. Kann ich nur jedem empfehlen oder zumindest mal ausprobieren. Ansonsten bin ich aber in meiner Wahl der Thematiken ziemlich frei. Da habe ich bei den Verlagen echt Glück gehabt und die lassen mir auch echt auch sehr viel Freiraum.
Und Sie haben offenbar Spaß bei dem, was Sie tun, denn Sie haben irgendwo mal gesagt, ich bin ein Gernschreiber.
Ja, ich finde das so witzig, weil bei mir sind tatsächlich, glaube ich, über 70 Bücher inzwischen. Ich gebe zu, ich habe den Überblick ein bisschen verloren, aber es ist
auch
egal.
Ich auch.
Nein, es gibt so viele verschiedene Infos, je nachdem von wann die sind. Es wird gern mit dem Begriff Vielschreiber und der ist immer so leicht abwertend bei manchen Leuten. Ich sage, ich bin Gernschreiber und deshalb schreibe ich viel, denn, wie Sie gerade gesagt haben, ich schreibe gerne. Also der Spaß ist mein Antrieb. Es zwingt mich ja keiner, Bücher über Traumgänger zu schreiben, über historischen Horror, über Krimis. Ich mache das alles freiwillig und ich mache das gerne, weil ich das immer tun wollte. Ich habe das Riesenglück, dass ich jetzt dahin gekommen bin, wo ich ganz früher hin wollte, indem ich Geschichten erzähle, nur davon leben zu können. Das war das Größte, was ich mir immer vorstellen konnte. Und deshalb ist es für mich auch keine Arbeit. In dem Sinn, der Klassiker, wenn du was gefunden hast, was du liebst, gehst du nie zur Arbeit. Du lebst den Traum, wie es so schön heißt, um das zu zitieren. Wenn Sie mich nach Wochenstunden fragen würden, würde ich sagen 80. Da fallen jetzt viele in Ohnmacht. Dann sage ich, ja, aber ich zähle ja die Stunden nicht. Also bei mir ist der ganze Tag, den ganzen Tag über ist irgendwas Kreatives im Gange. Ich werde später wieder eine Runde schreiben, freue ich mich jetzt schon auf die verschiedenen Szenen und ich freue mich auch bis ins Jahr 2026 auf die ganzen verschiedenen Projekte, die anstehen.
Aber Sie wollten ja eigentlich mal Lehrer werden fürs Gymnasium und dann waren Sie auch mal ein bisschen Journalist. Wie kam dann das, dass Sie sich doch getraut haben, jetzt einfach nur noch schreiben zu können?
Also ursprünglich wollte ich immer Autor werden und dann kam in der Oberstufe so dieser Sinn für Realität und dann erkennst du sehr schnell, Kreative tun Dinge, die andere Menschen nicht zum Leben brauchen. Das heißt, du hast keine Absicherung, dass jemand dein Buch, dein Lied, dein Bild, was auch immer kauft, das du erschaffen hast. Sieht also schlecht aus. Und damals war noch Lehrer maximal safe, wie es so schön heißt. Beamter, super Bezahlung, wenn du lang genug dabei bist und so weiter und so fort. Und deshalb wollte ich auf Sicherheit gehen. Aber beim Studium habe ich gemerkt, meine Kreativität ist dagegen. Hab gewechselt auf Magister, damit ich wenigstens einen Abschluss habe. Und habe ich dem Schreiben zugewandt, erst als Brotjob Journalismus, der extrem viel Spaß gemacht hat. Und nebenbei Bücher, bis der erste große Erfolg genug Geld in die Kriegskasse gespült hat, um zu sagen, okay, ich probiere mal nur vom Schreiben leben zu können. Und das mache ich hauptberuflich und nur seit 2004.
Und Sie nennen sich ja selbst Autor und Kreativer. Also Sie machen auch nicht, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur Schreiben, sondern setzen sich auch noch mit anderen Kunstformen auseinander. Musik, habe ich gehört, ist wichtig für Sie, vor allem Heavy Metal. Ist das so eine Leidenschaft von Ihnen?
Also ich bin Grufti, wie es so schön heißt, Gothic, die man früher also nicht nur vom Alter her, sondern auch von der Musikrichtung her. Und Gothic hat eine riesengroße Bandbreite von klassischer Musik, also wirklich Klassik, über Mittelalter, aber auch Elektro- und Metal-Einflüsse. Das finde ich großartig und habe da schon mit verschiedenen Bands zusammengearbeitet, einfach nur, weil es Spaß macht und weil ich wieder einen anderen kreativen Input bekomme. Also ein Musiker denkt natürlich auch kreativ, aber anders als ich. Und diese beiden Welten zu verknüpfen, indem ein Text und eine Melodie plötzlich sich zusammenfügen, aber von verschiedenen Quellen, das ist irre spannend. Ganz anders als ich arbeite, aber trotzdem unfassbar spannend.
Und es scheint mir jetzt mal so laienhaft auch zu dem Genre zu passen, was Ihnen gefällt, ne? Dieses Fantasy und Horror. Hören Sie da auch so Heavy Metal dazu?
Das hängt ganz von der Szene ab. Ich bin leidenschaftlicher Sammler von Soundtracks, also Musik zu Kinofilmen, und die entsprechend auch der Stimmung eingesetzt werden. Jetzt muss man natürlich darauf achten, dass, wenn es mal eine romantische Szene gibt, die bei mir nicht so oft vorkommt, das gebe ich zu, aber es gibt romantische Elemente, da muss man gucken, dass man jetzt nicht unbedingt einen knallharten Horror-Soundtrack dazu auflegt. Aber ansonsten läuft da schon immer die passende Musik.
Ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt, Sie schreiben auch noch Thriller und da haben Sie aber ein Pseudonym sich ausgesucht, Maxim Voland. Ja. Da ist zum Beispiel der Krimi Die Republik erschienen über die DDR und letztes Jahr Die Wertlosen, ein Berlin-Krimi. Warum machen Sie das unter einem anderen Namen?
Ich habe festgestellt, dass, wenn man meinen Namen googelt, ganz viel Fantastik auftaucht und nicht wenige reine Thriller-Leser mögen keine Fantastik in Thrillern. So, jetzt habe ich also überlegt, jetzt könnten die abgeschreckt sein durch den Namen Markus Heitz, weil sie Angst haben, dass durch irgendeine Szene im Thriller dann ein Vampir läuft oder ein Zwerg auftaucht aus einem anderen Roman. Also ist das Signal, Maxim Voland ist wirklich nur reiner Thriller. Da wird geschossen, es wird gemordet, Leute fallen irgendwo runter und sterben, aber es kommt kein Vampir ins Bild und kein Zwerg. Also wenn Maxim Voland draufsteht, bin ich das zwar, und es ist ein offenes Pseudonym, aber es ist die Garantie dabei, dass nichts Übersinnliches oder sonstige Dinge drin vorkommen, die sonst eben in der Fantastik unterwegs wären.
Und Sie sind ja offenbar auch Ihrer Region recht verbunden. Sie leben immer noch in Hamburg im Saarland. Wir sprechen ja auch aus Saarbrücken miteinander. Mhm. Beflügelt Sie das irgendwie, diese Region? Mögen Sie das gern?
Auch das Saarland kann man erstens wunderbar wohnen. Zweitens gibt es auch hier eine recht breite Sagenwelt. Die wird demnächst mal wieder eine Rolle spielen in einem neuen Projekt, über das ich aus dramaturgischen Gründen an der Stelle nicht näher reden darf. Aber das wird alles mit eingebaut. Und als Saarlandbotschafter taucht das Saarland natürlich immer wieder mal in Büchern auf. Also ein bisschen unterschwellig oder auch mal werbend.
Und Sie haben ja auch, das Saarland hat ja auch eine fantastische Küche, finde ich. Mhm. Und Sie haben ja selbst mal eine Kneipe betrieben und kochen offenbar gern. Und da sieht man auf Ihrer Website ziemlich kuriose Rezepte, zum Beispiel für eine Silvesterparty des Grauens. Da kann man den Hüftspeck des Grauens oder Lebkuchen des Wahnsinns. Ja. Was ist denn das?
Im Grunde sind das eigentlich machbare Gerichte, die natürlich durch den Namen so einen extra kleinen Extra-Kick bekommen. Die Lebkuchen des Wahnsinns ist tatsächlich ein uraltes Rezept von meiner Oma, das ich irgendwo gefunden habe. Und die sind halt einfach wahnsinnig lecker. Und wenn man eben in Anspielung an Lovecraft, der Berg des Wahnsinns oder so, kann man natürlich dann da mit dem Genre ein bisschen spielen. Und die sind halt auch einfach wahnsinnig lecker.
Und die Lebkuchen, die kann man ja dann offenbar auch seinen Kindern servieren, während man ihnen die Traumgängeraufbruch nach Deseo vorliest.
Passt hervorragend zusammen.
Wunderbar, Markus Heitz. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Und das Kinderbuch von Markus Heitz heißt Der Traumfänger, Aufbruch nach Deseo, und ist bei Gulliver erschienen für 12 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich heiße Aris Fioretos. An einem Frühlingstag 1992 bin ich in Trance geraten. Der Ort Santa Monica, Kalifornien. Kurz davor hatte ich den vorletzten Roman vom russisch-amerikanischen Autor Wladimir Nabokov erworben. Transparent Things im Original, auf Deutsch Durchsichtige Dinge. Im Café nebenan sitzend las ich mich hinein, und als ich zum dritten Kapitel gelang, fiel ich in Trance. Auf 3,5 Seiten wird die Entdeckung des Helden, Hugh Person genannt, geschildert. Es ist die Entdeckung eines Bleistifts, der vergessen in einer Schublade, in einem Schreibtisch, in einem Schweizer Hotel liegt. Wir werden sofort als Leser zurück ins Jahr 1616 geführt, in dem auch der Graphit entdeckt wurde, und zwar im Lake District in England. Und von diesem Zeitpunkt an wird vorwärts erzählt, bis zu dem Augenblick, wo der Bleistift dann von Hugh Person entdeckt wird. Und ich war hin und weg. Ich verstand zum ersten Mal wirklich sehr tief, dass Literatur etwas vermag, was ich bis dahin eher in Verdacht hatte, nicht möglich wäre, nämlich die Zeit innezuhalten und sogar auch noch inwendig auszudehnen. In der Tat kriegten 4 Jahrhunderte auf 3,5 Seiten Platz.
Sagt der schwedische Schriftsteller Aris Fioretos über ein Buch seines Lebens von Wladimir Nabokov, Durchsichtige Dinge. Dinge erschienen ist es beim Rowohlt Verlag. Und Aris Fioretos selbst war ja mit seinem neuen Buch auch bei uns. Die dünnen Götter heißt es, und das vollständige Gespräch mit ihm, das finden Sie auch in unserer Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Manche Lyriker brauchen offenbar ein bisschen Anlauf, bis sie sich doch an einem Roman versuchen. Und dazu gehört auch die amerikanische Dichterin und Kinderbuchautorin Cynthia Serene. Seit mehr als 40 Jahren schreibt sie für den New Yorker. Sie hat in Yale unterrichtet und einige Stipendien und Preise bekommen, wie zum Beispiel den Los Angeles Times Book Prize for Poetry. Jetzt ist aber ihr erster Roman erschienen, Inverno heißt er. Und Maike Fessmann hat das Buch für uns gelesen. Frau Fessmann, Inverno, ich meine, das heißt doch, glaube ich, Winter. Also spielt denn das Wetter und diese Jahreszeit eine Hauptrolle in dem Buch oder wieso heißt der so?
Das heißt in der Tat Winter und Vivaldis vier Jahreszeiten, genau. Das Motto des Romans und natürlich der Winter mit einem schönen Text, der beschreibt, wie der Winter Eis, Klarheit, Licht verspricht, aber eben auch Gefahr und Angst und auf der anderen Seite Winterfreuden. Und die Heldin Caroline steht im Norden des Central Parks. Ein Schneesturm baut sich auf. Sie ist gut angezogen und hat in der Hand ihr Mobiltelefon. Und sie wartet auf das Vibrieren dieses Mobiltelefons. Das ist gewissermaßen der Anker der Geschichte. Oder man könnte auch sagen, die Telefonschnur der Geschichte, weil sie die ganze zeitgeschichtliche Einordnung über Gegenstände macht. Es gibt ein wunderbares kleines Referat über das Festnetztelefon, über die Muschel, in die man spricht, über den Geruch, über die Intimität des Sprechens im Vergleich zum Mobiltelefon. Und da steht sie aber und wartet auf den Anruf von Alistair. Das ist ihr früherer Freund, ihre große Jugendliebe. Es gibt schon Kontakt zu der Zeit und er ist aber eigentlich so unzuverlässig, wie er immer war und auch so anziehend, wie er immer war für diese Caroline, die mittlerweile drei Kinder hat, zwei gescheiterte Ehen und in so einer Phase ist, in der sie eigentlich ihre Jugend wieder erwecken möchte.
Und dann wird wahrscheinlich die Geschichte dieser Liebe erzählt oder ist das mehr so ein Lebensrückblick auf das Ganze, was diese Caroline erlebt hat?
Es wird die Geschichte dieser Liebe erzählt, die sich tatsächlich, sie sind sich vor 40 Jahren begegnet, vor 30 Jahren haben sie zum ersten Mal telefoniert mit dem Festnetz und dann haben sie in ihren 20ern zusammengelebt. Aber dieser Alistair, der war schon, also hat sich als Kind schon geritzt, wurde dann, hat viel getrunken und es war so eine typische Beziehung, bei der die Frau dann irgendwann Reis ausnimmt, weil sie merkt, dass das nicht gut gehen kann. Umso mehr setzt sich das natürlich dann im Gedächtnis fest. Und sie hat praktisch dadurch, dass die Autorin Cynthia Serene diese alte Ego-Figur eigentlich da im Central Park abstellt, hat sie relativ große Freiheiten aus dem Leben zu erzählen. Und sie macht das natürlich in solchen Kreisen, wie man träumt, wie man sich erinnert, wie man, wenn man irgendwo wartet, an irgendetwas denkt und so wird die Geschichte nach oben gespült.
Aber erfährt man denn auch noch, was mit den beiden dann passiert, ob er ankommt, ob er das Telefon abnimmt, ob es weitergeht?
In der Tat, das erfährt man.
Es dürfen geht, Sie eigentlich nicht erzählen,
doch, das
oder?
Das darf man eigentlich schon erzählen, weil es geht schon weiter, aber auch das wird so in Schleifen erzählt, dass sie sich bereits wieder begegnet sind und sie haben auch einen Dialog im Netz angefangen. Auch das wird praktisch als Technikgeschichte beschrieben. Jetzt gibt es das Internet und sie genießt dann dieses Schreiben am Rechner, auch wie so ein See wird dieser Bildschirm beschrieben. Und es gibt dann natürlich, also sie ist ja Lyrikerin, sie hat sechs Lyrikbände, bekannte Lyrikbände auch geschrieben. Und auch dieser Alistair, der sagt dann zum Beispiel, dass es nur unsere Art ist, ein sehr langsames und behutsames Ping-Pong-Spiel zu betreiben, wie in der Schwerelosigkeit oder auf dem Mond. Also es steckt schon sehr viel Poesie in der Art und Weise, wie sie die Geschichte erzählt.
Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob das irgendwie auch nochmal den Reiz dieser kleinen Geschichte ausmacht, dass sie von einer Lyrikerin geschrieben ist. Das merkt man offenbar.
Das merkt man, also dass es sehr konzentrierte Bilder sind, die sie erzählt. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Gewalterfahrung. Also sie wurde vermutlich vom Vater missbraucht, da gibt es Andeutungen. Und das Verhältnis zur Mutter war sehr schwierig. Das heißt, eine ganze Historie russisch-jüdischer Frauen in New York, die erstmal vom Küchentisch sprangen, wenn sie erfahren, dass sie schwanger sind und das dann auch so weitergeben. Und sie hat in diese Geschichte noch Hans Christian Andersen eingebunden, die Schneekönigin. Das ist ja eine Erzählung von zwei Nachbarskindern, wo er verschwindet und praktisch über den Spiegel, den der Teufel in den Himmel trägt. Ein Splitter trifft ihn und dadurch wird er schwermütig. Und da bekommt man schon mit, dass das so eine Unterstimmung ist, dass sie ihn retten will, das aber nicht wirklich glückt und mindestens die Depression bei ihm im Spiel ist und wahrscheinlich auch bei ihr. Man denkt sehr oft an Sylvia Plath, Glasglocke, auch wenn Depression fällt jetzt nie als Stichwort. Aber auch sie nehmen wir so wahr, wie in diesen gläsernen Schüttelkuppen mit Schnee drin, geschützt, aber doch auch sehr klar präsentiert. Also schon ein sehr, sehr erstaunliches Buch.
Und auch von einer erstaunlichen Übersetzerin habe ich gesehen, Esther Kinski, die ist ja selbst preisgekrönte Schriftstellerin, hat sie einen guten Ton dafür gefunden.
Ja, Esther Kinski hat ja unter anderem den Gleispreis bekommen und die zwei passen schon sehr gut zusammen. Also bei beiden geht die Poesie über die Dinglichkeit, über die Konkretion und die hat es sehr gut übersetzt, ja.
Maike Fessmann, über den Debütroman der amerikanischen Schriftstellerin Cynthia Sereen, Inverno heißt er, aus dem amerikanischen Englisch übersetzt hat das Buch Esther Kinski und erschienen ist es im Suhrkamp Verlag. Der Klimawandel ist längst in der Literatur angekommen. Prominente Beispiele sind die Thriller von Frank Schätzing oder die Bestseller der norwegischen Schriftstellerin Maja Lunde. Das literarische Feld zu diesem Thema hat aber sehr viel mehr zu bieten und darum ging es gestern Abend bei einer interessant besetzten Podiumsdiskussion im Kulturwissenschaftlichen Institut Essen. Diana Sulfogari war für uns dabei.
Als ich aufstehen konnte, irgendeine Zeit später, wässerte ich mit jedem Schritt selbst den Weg.
Knapp 30 Zuhörer sitzen im Gartensaal des Kulturwissenschaftlichen Instituts und hören zu, wie Mirjam Wittig aus ihrem Debütroman liest.
Trotzdem war dieses Wasser, auf das ich jetzt blickte, entstehendes Wasser. Es hatte mit mir nichts zu tun, es drohte mir nicht.
Der Garten vor dem Saal ist ein gepflastertes Karree mit einem einzigen Baum in der Mitte. Angrenzend das Kunstmuseum, ein gediegener Stadtteil von Essen. Alle Besucher der Veranstaltung haben sicher eine Geisteswissenschaft studiert und nur wenigen traut man zu, praktische Kenntnisse als Klimaaktivist gesammelt zu haben. An der Grasnarbe heißt der Roman und es dürfen gleich Fragen gestellt werden.
Die Grasnarbe ist ja ein bodenkundlicher Begriff, scheint aber in dem Roman auch irgendwie als Metapher.
Die junge Autorin grinst und antwortet, dass sie freilich das Bodenkundliche recherchiert habe.
Natürlich steckt das Wort Narbe da drin, also richtig große Verletzlichkeit.
Aber das eigentliche Problem war, dass manche Leute bei Grasnarbe nur an Fußball denken.
Also jetzt, wir haben uns dann für dieses Cover entschieden, damit es weniger aussieht wie ein Fußballbuch.
Ist es denn ein Klimakrisenbuch? Ist Klimakrise ein neues Genre oder zumindest ein literarischer Trend? Per Zoom ist die Autorin Katrin Röckler zugeschaltet. Sie fragt zurück, wenn die Welt aus den Fugen ist, wie kann man andere Bücher schreiben? In ihrem Theaterstück Das Wasser geht es explizit um alle Argumente der aktuellen Debatte, eingeflochten in die biblische Geschichte von Jona und dem Wal. Die Protagonistin im Debütroman An der Grasnarbe heißt zwar Noah ohne H, aber das ist Zufall. Und auch, dass eine Flut kommt, hat wirklich nichts mit der Bibel zu tun, versichert Mirjam Wittig. Das Thema Klima hat sich beim Schreiben über das Landleben eben reingedrängt. Aber sie wollte sicher keinen Klimaroman schreiben, sondern das alte Motiv von der Suche nach dem Wahren, dem Guten beim einfachen Landleben als Schafhirtin neu erzählen.
Das im Schreiben über Arbeiten mit der Landschaft klar ist, dass die Landschaft inzwischen massiv beeinflusst ist durch die Klimakrise. Das sind dann immer natürlich auch Fragen von Verlagsbranding, also so, wie können wir den Text verschlagworten? Ein anderes Thema ist aber auf jeden Fall der Moment, in dem die Protagonistin in Angst gerät, der sich wiederholt im Laufe des Textes, also eine bestimmte Form von Angstzuständen. Und das trifft aufeinander eine sehr prekäre Natur und irgendwie eine sehr aufgeraute Protagonistin.
Neu ist das Thema Klima in der Literatur keineswegs. Simon Probst hat einen über 100 Jahre alten Roman von Charles Ramy mitgebracht, den der Schweizer im extrem heißen Sommer 1921 schrieb.
Das Thermometer stieg zur Mittagsstunde auf 30 Grad, dann auf 32, 34 Grad. Ein wenig litt man schon, aber es war auszuhalten. Schließlich sind wir hier an einem See.
Die Menschen in diesem Roman werden langsam, aber sicher gar gekocht und sie merken es nicht. Die Ursache liegt zwar im Weltraum und die Zeitungen berichten.
Diese Nachricht verbreitet sich halt um die Welt und Leute sind aber so, okay, wer schreibt das in diese Zeitung? Und ach, die Zeitungen, die wollen ja nur Auflage machen. Also man hat auch so diese Medienskepsis, also auch da findet man so Gegenwartsdiskurse wieder.
Sturz in die Sonne im französischen Original in Gegenwart des Todes ist gerade neu übersetzt und wieder herausgebracht worden. Eine Urlaubslektüre für Hartgesottene. Laura Reiling, die Moderatorin der Veranstaltung, hätte da noch einen anderen Literaturtipp. Ewig Sommer.
Eine Figur, die ein Hotel betreibt, was sie aber nicht mehr öffnen darf, weil drumherum der Wald brennt. Es kommt eine Frau mit einem Kind in dieses Hotel. Es kommen irgendwann AktivistInnen in das Hotel, die darüber sprechen, wie man protestieren kann und muss.
Der Roman von Franziska Gänzler passt als Taschenbuch garantiert noch ins Handgepäck. Oder wie wäre es mit Gianna Molinari?
Hinter der Hecke die Welt, also eine Arktisforscherin, die aus ihrem kleinen Dorf immer wieder in die Arktis aufbricht für Expeditionen und diese große Welt des zusammenbrechenden Eises.
Und wem das alles zu düster und hoffnungslos ist, dem sei Wetter von Jenny Offill empfohlen. Mit einer weiblichen Heldin, die eben nicht die Welt rettet, sondern unverdrossen jeden Tag das Notwendige macht. Das Kind und den Hund versorgt, ihre Jobs, die zuhört, Fakten und Geschichten sammelt und sich dabei gar nicht heldenhaft findet. Am Ende des Buchs versteckt sich zwischen Text und Danksagung ein Link. obligatorynoteofhope.com. Das Gegenteil der Triggerwarnung. Auf der Hoffnungsseite finden sich Anregungen, was jeder und jede fürs Klima tun kann.
Klimakrisenschreiben, darum ging es gestern im Kulturwissenschaftlichen Institut Essen und für uns hat Diana Sulfogari zugehört. Buchhäppchen, Expeditionen ins Buchreich oder auch Mach was draus Videos, all das finde ich, wenn ich bei der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wiel auf der Website stöbere und für einiges, wenn nicht für alles, ist Mike Altwiger verantwortlich, der nicht nur Buchhändler ist, sondern auch Moderator, Journalist und als Dozent sich fürs Lesen einsetzt. Hallo Herr Altwiger, schön Sie mal wieder zu sprechen.
Ja, hallo.
Sie sind ja so ein richtiger Lesemissionar. Waren Sie denn eigentlich schon als Kind so ein Bücherwurm?
Jetzt müsste eigentlich meine Mutter zu Wort kommen, die würde kopfschüttelnd neben mir sitzen und
Wieso?
Sagen, der hat gar nicht gelesen.
Ehrlich?
Es war so, dass ich, bis ich 13 gewesen wurde, also gar nicht gelesen habe. Ich habe sogar gehasst zu lesen. Und dann passierte etwas, was ich eigentlich wahrscheinlich gar nicht erzählen darf, weil es sehr privat ist. Meine Eltern wollten sonntags mal ausschlafen. Ich war so ein Frühaufsteherkind und schickten mich immer wieder ins Bett zurück. Und dann dachte ich, oh, was mache ich denn? Und ich war so ein Junge, der aber von Großeltern, Onkel und Tanten immer Bücher geschenkt bekommen hat. Und ich habe dann ein Buch aus dem Regal gezogen und gedacht, okay, ich probiere es jetzt einfach mal. Und das war Michael Endes Momo. Und das war der Tag, von dem an ich ununterbrochen gelesen habe.
Aber darüber könnten Sie ja bald selbst ein Buch schreiben. Haben Sie es auch schon mal überlegt?
Nein, ich bin völlig talentfrei.
Naja, also in vielerlei Hinsicht sind Sie sehr talentiert, zum Beispiel uns Bücher zu empfehlen. Drei Tipps haben Sie wieder ausgesucht. Der erste Roman, der auf der Liste steht, ist offenbar eine Liebesgeschichte, also tausendmal erzählt, aber hier doch wieder neu.
Ja, komplett neu und vor allen Dingen mit einem Auftakt, den man sich besser gar nicht vorstellen könnte. Stellen Sie sich vor, wir sind an der Ostküste der Vereinigten Staaten, es ist Indian Summer und wir begleiten einen jungen Mann beim Spaziergang und der muss irgendwann über eine Brücke und die Brücke ist wahnsinnig schmal, also entweder er oder ein Auto, aber auf keinen Fall beide zusammen und er ist so in der Mitte der Brücke, die ist sehr lang und dann kommt ihm ein Auto entgegen und dieses Auto macht keine Anstalten zu warten oder anzuhalten, ganz im Gegenteil, das beschleunigt so gar noch. Der kann sich ja so in letzter Sekunde ans Brückengeländer quetschen, das Auto rast an ihm vorbei und er denkt, Gott sei Dank, ich habe es geschafft. In dem Moment merkt er aber, das Auto dreht wieder und rast erneut auf ihn zu. So, dann gibt es einen Schnitt im Buch, dann sind wir durch den Prolog durch, wir haben es fast atemlos hinter uns gebracht und dann gibt es einen Szenenwechsel und wir springen von der Ostküste der USA an die Westküste Frankreichs nach Nantes und da klingelt nachts bei Catherine das Telefon und ein ihr völlig fremder Mann erklärt ihr, dass es einen Unfall gegeben hat und ihr Sohn im Koma liegt. Und er hat auch schon einen Flug für sie gebucht und er wird sie auch am Flughafen abholen. Sie weiß nicht, wer der Fremde ist. Sie weiß auch nicht, was der ganz offensichtlich vor ihr verbirgt. Aber sie hat keine Wahl. Sie fliegt einfach los, weil sie zu ihrem Kind muss, zu ihrem Sohn und dem großen Unbekannten. Und eigentlich ist dieses Buch auch keine Liebesgeschichte im klassischen Sinne, sondern das ist so eine Geschichte über Familiengeheimnisse, über Dinge, die man vielleicht auch seinen Eltern nicht erzählen kann oder auch nicht erzählen möchte. Es geht um Lebenslügen. Jetzt kommt hier gerade ein Krankenwagen am Laden vorbei, mit denen man sich arrangiert hat. Es geht darum, Wahrheiten für sich und seine Familie zu klären. Und dann ganz kurz vor dem Ende des Buches, kommen wir zurück zu diesem Unfall auf der Brücke. Und dann fällt der Schleier sozusagen vor unserem lesenden Auge und wir erfahren, was da passiert ist. Und wir
das wollen dürfen wir jetzt nicht verraten.
Nein, dass der Täter bestraft wird. Das wollen wir. Großartig inszeniert, dieser Roman.
Also klingt sehr spannend. Nacht ohne Morgen von Benoit Dalluin, erschienen beim Karl Rauch Verlag. Und dann haben sie noch ein Buch ausgedacht. Da habe ich mich gefragt, ist das das Buch zur Fußball-EM? Godwin von Joseph O'Neill?
Ja, das ist es letztlich. Aber ich bin gar kein Fußballfreund. Also ich nehme diese Spiele irgendwie nur so am Rand gerade wahr. Und dann dachte ich, okay, damit ich aber so ein bisschen mitreden kann beim Thema Fußball, lese ich einfach einen Fußballroman. Und der ist ähnlich spannend aufgebaut wie dieser Liebesroman von eben. Der endet so ein bisschen, das dürfen wir jetzt auch wieder nicht verraten, als Sommermärchen, so wie wir das 2006 und vielleicht auch 2024 ja in Deutschland wieder erleben. Und es geht um einen dubiosen Geschäftemacher, der heißt Jeff Wolf und der bekommt per WhatsApp abends ein Video zugeschickt von einem unbekannten Absender und darauf sieht er einen afrikanischen Jungen auf einem Bolzplatz irgendwo auf der Welt, der begnadet Fußball spielt. Und der erkennt sofort, das ist ein Jahrhunderttalent, das ist ein Millionen-Coup, wenn er das irgendwie an Land ziehen kann, aber sein Bruder und er, die sich sofort natürlich auf die Suche machen, die wissen überhaupt nicht, wo ist denn dieser Bolzplatz? Also das ist ja wie die Stecknadel im Heuhaufen. Und kurz bevor sie aufgeben, kommt ein französischer Talentscout ins Spiel, der sagt, ich kann euch helfen, ich bringe euch diesen Jungen. Aber die beiden wissen überhaupt nicht, ob sie dem vertrauen können. Und das ist wirklich Nervenkitzel pur. O'Neill erzählt die Geschichte eher langsam, aber die Spannung kommt durch die eigentliche Thematik in die Geschichte rein und dann erfahren wir halt, was sich hinter diesem Sport verbirgt, dass es ein Milliardengeschäft ist, dass Fußball eben auch Ablenkung vom Alltag ist, von den Sorgen, den Nöten und auch von der großen Politik, wie wir das ja auch gerade erleben, so wie Brot und Spiele im alten Rom vielleicht.
Also das Buch zur Fußball-EM auch für Nicht-Fußball-Fans, Godwin von Joseph O'Neill beim Rowohlt Verlag. Und das waren ja jetzt beides Bücher, wo ich dachte, boah, das klingt echt spannend, muss man lesen. Aber jetzt haben sie noch eins, das scheint mir eher was Elegisches so für den Strandurlaub auf der kurischen Nährung.
Ja, da, wenn man dahin fährt, muss man es auf jeden Fall zwingend lesen. Also das ist, ich würde gerne ein Buch vorstellen, das in einer Reihe erschienen ist, der Inselreihe im Mare Verlag. Und alle, die jetzt nicht in Sommerurlaub fahren können, weil irgendwas gerade in ihrem Leben das verhindert, die können sich so ein Buch holen. Es ist auch ganz egal welches. Jedes ist von einem anderen Autor, einer anderen Autorin geschrieben. Jedes führt auf eine andere Insel und jedes ist gleichermaßen spannend und gut. Und für mich das kleine Highlight ist das Buch über Nidden auf der kurischen Nährung. Und das schreibt Frido Mann, der Lieblingsenkel von Thomas Mann. Und er erklärt, warum dieser Ort für seine Familie neben Lübeck, Zürich, München, Pacific Palisades so besonders ist. Die Manns haben 3 Sommer in Nidden verbracht, und zwar in den Jahren 1930 bis 32, sind anschließend nie wieder dorthin zurückgekehrt. Und Frido, der begibt sich nun auf Spurensuche. Er erzählt natürlich von seiner Familie, von den Manns, er erzählt aber auch vom 20. Jahrhundert ganz allgemein und er entwirft, und das finde ich das Tolle, man will danach sofort dahin, dieses Naturspiel vor dem Auge des Lesers. Man sieht die Blautöne regelrecht von Himmel und Meer, man sieht aber auch dieses überwältigende Gelb der europäischen Sahara, wie das da genannt wird. Und am Ende dieses Buches ist man gleich zweimal verliebt, und zwar einmal in diesen Ort, man will sofort nach Nidden und dann aber auch in die Inselreihe des Mare Verlages.
Und haben Sie schon gebucht?
Ja, aber wir fahren dieses Mal ganz woanders hin, nämlich in den Süden Englands.
Na, da können wir nächstes Mal drüber reden. Da gibt es ja auch genau. Irre viel Literatur drüber. Auf Mike Altwicker von der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wiel. Vielen Dank, Herr Altwicker, für diese Gerne. Empfehlungen und auf bald.
Tschüss.